Mit der Gerechtigkeit ist das so eine Sache. Wir alle wollen Gerechtigkeit. Wir fordern sie und kämpfen vielleicht dafür. Wir haben ein sehr feines Empfinden dafür, was gerecht ist und was nicht. Dabei geht es nicht einmal um uns selbst, angeblich, sondern um die anderen, die Unterdrückten, die Benachteiligten, die Armen. Wo wir auch hinschauen, überall finden wir Ungerechtigkeit, Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das geht schon in der Familie los. Wo mehrere Kinder sind, wird man immer wieder den Vorwurf hören, das ist aber nicht gerecht. In der Schule beklagen sich die Schüler, unser Lehrer ist ungerecht. Wenn es daran geht, die Steuern zu bezahlen, sind viele Unternehmer oder einfache Bürger überzeugt, diese Forderungen sind nicht gerecht. Und wenn die Steuergelder verteilt werden, finden viele Lücken in der Gerechtigkeit. Die Rentner, die Behinderten, die Ausländer, die Armen werden benachteiligt, heißt es dann. Die Reichen bekommen immer mehr, die Armen immer weniger. Das ist doch so ungerecht. Es ist sicher nötig und ehrenhaft, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und dafür zu sorgen, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Aber oft ist es gar nicht so einfach zu beurteilen, wer Recht und wer Unrecht hat. Das zeigt sich schon daran, dass manchmal Fälle vor Gericht, die uns doch eindeutig erscheinen, so lange verhandelt werden. Zeugen werden gehört, Experten zu Rate gezogen, die Rechtslage geprüft. Schließlich fällt der Richter seinen Urteilsspruch. Schuldig. Es gibt sicher wenig Verurteiler, die das so einfach akzeptieren können. Fast alle werden sich ungerecht behandelt fühlen. Ich glaube auch, dass wir Ungerechtigkeit und Schuld aufdecken und bekämpfen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Bosheit Überhand nimmt. Aber mir ist auch bewusst, dass unser persönliches Verständnis von Gerechtigkeit uns leicht in die Irre führen kann. Meistens beklagen wir uns über die Ungerechtigkeit in der Welt, wenn wir selber betroffen sind und uns benachteiligt fühlen oder unsere Interessen gefährdet sehen. Es ist sehr schwer für uns Menschen, objektiv zu sagen, was Recht und Unrecht ist. Immer spielen unsere Erfahrungen, unsere Sympathien, Ängste, Gefühle und die Erziehung mit hinein in das Urteil, das wir fällen. So geht es uns auch, wenn wir die Bibel lesen oder das Handeln Gottes betrachten. Viele Menschen haben es schon gedacht oder gesagt, dass Gott ungerecht ist. Da lässt Gott es den Betrügern gut gehen. Er rüstet einzelne Menschen mit besonderen Gaben und Fähigkeiten aus und andere nicht. Dort erwählt er ein ganzes Volk zu einer Vorrangstellung. Hier ist er einigen gnädig und anderen nicht. Auf der anderen Seite ist Gott aber auch erbarmungslos, lässt Katastrophen und Kriege zu, verurteilt, bestraft und vernichtet Nationen, lässt den Gerechten leiden. Wer kann das alles verstehen? Es empört uns manchmal, wenn wir Gott so handeln sehen. Oder wir bekommen Angst und fragen uns, wo finden wir jemanden, der uns vor diesem Gott und seinem Urteil schützt? Vielleicht bewegen uns auch ähnliche Fragen und Gefühle, wenn wir die Propheten im Alten Testament und besonders jetzt auch Joel lesen. Es geht da wieder um Gericht und Strafe. Und ich möchte versuchen, Gottes Gerechtigkeit zu verstehen und verständlich zu machen. Ich lese jetzt aus dem Propheten Joel, Kapitel 4, einige ausgewählte Verse, nach der guten Nachricht-Bibel. Nachdem wir nun etwas über die Gerechtigkeit nachgedacht haben, hier einige Verse aus dem Propheten Joel, und zwar Kapitel 4, von Vers 1 an, nach der guten Nachricht-Bibel. Der Herr sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich für Juda und Jerusalem alles wieder zum Guten wende, werde ich alle Völker zusammenrufen und sie in das Tal führen, das den Namen trägt, der Herr richtet. Dort ziehe ich sie zur Rechenschaft für das, was sie meinem Volk Israel angetan haben, diesem Volk, das mein Eigentum ist. Sie haben es unter die Völker zerstreut, haben mein Land aufgeteilt und seine Bewohner durchs Los unter sich verteilt. Ihr Leute von Tyros und Sidon und ihr Philister alle, ihr wollt gegen mich vorgehen? Ihr wollt euch an mir rächen? Ich habe vielmehr Grund, mich an euch zu rächen. Im Handumdrehen lasse ich eure Untaten auf euch zurückfallen. Ihr habt mein Silber und Gold weggenommen und meine kostbaren Schätze in eure Paläste gebracht. Ruft unter den Völkern aus. Rüstet euch zum Kampf, stellt eure Truppen auf, lasst alle eure wehrfähigen Männer antreten und marschieren. Schmiedet aus euren Pflugscharen Schwerter, macht aus euren Winzermessern Speerspitzen. Noch der Schwächste soll erklären, ich kämpfe wie ein Löwe. Kommt her, ihr Völker, kommt von allen Seiten. Und wenn sie dort versammelt sind, dann lass, Herr, deine starken Engel gegen sie antreten. Nehmt die Sichel, die Ernte ist reif. Tretet die Kelter, sie ist bis zum Rand gefüllt. Das Maß ist voll. Die Schuld der Völker ist riesengroß. Ich höre den Lärm riesiger Heere im Tal des Gerichts. Der Tag ist nah, an dem der Herr dort mit den Völkern abrechnet. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne hören auf zu strahlen. Wie Löwengebrüll, wie Donnergrollen schallt vom Zionsberg in Jerusalem die Stimme des Herrn und lässt Himmel und Erde erzittern. Doch für sein Volk Israel ist der Herr eine sichere Zuflucht und eine schützende Burg. Dann, sagt der Herr, werdet ihr erkennen, dass ich euer Gott bin. Auf dem Zion wohne ich, meinem heiligen Berg, und Jerusalem wird unantastbar sein. Nie mehr werden Fremde dort eindringen. Der Herr sagt, zu jener Zeit werden die Berge von Wein triefen und die Hügel von Milch, und die Bäche Judas werden das ganze Jahr über Wasser führen. An meinem Tempel wird eine Quelle entspringen, die auch noch das trockenste Tal bewässert. Ägypten und Edom aber werden zur Wüste werden als Strafe für die Verbrechen, die ihre Männer an Juda begangen haben. Aber Juda soll für alle Zeiten bewohnt bleiben und Jerusalem für immer bestehen. Ich erkläre ihre Bewohner für unschuldig, was ich früher nicht getan habe. Niemand wird ungestraft bleiben, der ihr Leben antastet, denn auf dem Zionsberg wohne ich, der Herr. Das ist der Text aus dem Propheten Joel, Kapitel 4, über den wir heute nachdenken wollen. Wir haben die Drohungen des Propheten Joel gehört. Um diese Aussagen bezüglich des Gerichts Gottes und seiner Gerechtigkeit wenigstens annähernd zu verstehen, müssen wir aber an Folgendes denken. Erstens, Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Daran können wir nichts ändern. Er wird ihnen Vorteile und Vorzüge geben, die er anderen Völkern nicht gibt. Wir können es wohl in Frage stellen, wir können kritisieren, als ungerecht empfinden, uns benachteiligt fühlen. Es bleibt dabei. In der ganzen Bibel finden wir dieses Prinzip. Auch hier in Joel Kapitel 4 klingt es wieder an. Der Herr sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich für Juda und Jerusalem alles wieder zum Guten wende, werde ich alle Völker zusammenrufen und sie in das Tal führen, das den Namen trägt, der Herr richtet. Dort ziehe ich sie zur Rechenschaft für das, was sie meinem Volk Israel angetan haben, diesem Volk, das mein Eigentum ist. Sie haben es unter die Völker zerstreut, haben mein Land aufgeteilt. Also Gott hat ein besonderes Verhältnis zu Israel. Herrscher, die das nicht respektieren, die Gottes Volk schlecht behandeln, müssen die Konsequenzen tragen. Hier wird nicht erwähnt, was die anderen Völker sich untereinander Böses getan haben. Es geht auch nicht darum, was Israel alles verkehrt gemacht hat oder den anderen Völkern angetan hat. Gott ruft die Nationen zum Gericht für das, was sie an Israel getan haben. Die Schuld wird an Israel gemessen. Wenn wir das nicht verstehen und nicht akzeptieren, werden wir einen wichtigen Grund für Gottes Handeln verpassen. Wir müssen es Gott erlauben, ein Volk zu haben, das er erwählt hat und das ihm besonders nahe steht. Israel hat eine Sonderposition und das macht sich in der Geschichte, heute und in aller Zukunft bemerkbar. Ein zweites Prinzip möchte ich zu bedenken geben. Richten und Recht sprechen ist Gottes Sache. In Joel Kapitel 4, Vers 17 heißt es, auf dem Zion wohne ich, meinem heiligen Berg, und Jerusalem wird unantastbar sein. Nie mehr werden Fremde dort eindringen. Der Herr sagt, zu jener Zeit werden die Berge von Wein triefen und die Hügel von Milch und die Bäche Judas werden das ganze Jahr über Wasser führen. An meinem Tempel wird eine Quelle entspringen, die auch noch das trockenste Tal bewässert. Ägypten und Edom aber werden zur Wüste werden als Strafe für die Verbrechen, die ihre Männer in Juda begangen haben. Israel soll unantastbar sein. Das Land wird materiellen und wirtschaftlichen Segen erfahren, während Ägypten und Edom zur Wüste werden. Das klingt nicht gerecht, zumal Israel ja auch nicht so ein heiliges Volk war. Die Propheten haben oft die Sünde im eigenen Land aufgedeckt. Sie haben die Habgier, die Unmoral und die Gewalt im Volk Gottes verurteilt. Aber nicht wir sind berufen, die Schuld der einzelnen Nationen festzustellen und sie zu bestrafen. Wir sind auch nicht berufen, Gottes Entscheidungen und Urteile nach unserem Rechtsempfinden zu bewerten. Wo kämen wir hin, wenn die Rechtsprechung in der Welt von unserem Verständnis und unserer Einsicht abhinge? Ich denke, es wäre katastrophal. Wir sollen Gott nicht hinterfragen. Und doch können wir durch sein Handeln vieles lernen und für uns anwenden. Nicht Gott muss von uns lernen, sondern wir sollen von ihm lernen. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass er anders denkt als wir. Wenn wir Gottes Urteil und Handeln verstehen wollen, dann müssen wir immer daran denken, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Es hat eine Sonderstellung, die auch in der Rechtsprechung bei Gott bemerkbar wird. Zweitens, richten und rechtsprechen ist Gottes Sache und nicht unsere. Und drittens, ein anderer Grundsatz, den wir in diesem Abschnitt finden, ist, dass das Böse bestraft und das Gute belohnt wird. Joel schreibt in Kapitel 4, Vers 4, ihr Leute von Tyrus und Sidon, das sind also Nachbarländer von Israel, und ihr Philister alle, ihr wollt gegen mich vorgehen, ihr wollt euch an mir rächen, ich habe vielmehr Grund, mich an euch zu rächen. Im Handumdrehen lasse ich eure Untaten auf euch zurückfallen. Ihr habt mein Silber und Gold weggenommen und meine kostbaren Schätze in eure Paläste gebracht. Nehmt die Sichel, die Ernte ist reif. Tretet die Kelter, sie ist bis zum Rand gefüllt. Das Maß ist voll, die Schuld der Völker ist riesengroß. Es wäre sicher interessant herauszufinden, wann und wo dieses Gericht Gottes stattfindet. Hat es sich schon erfüllt, was der Prophet hier ankündigt? Ist es gerade in unserer Zeit dabei, Wirklichkeit zu werden? Sicher kann man manche Hinweise finden, dass Gott großen Segen für sein Volk vorbereitet. Beziehen diese prophetischen Worte sich vielleicht auf die Zukunft? Betreffen die Namen Tyrus und Sidon und die Philister nur diese Orte und Völker jener Zeit, oder sind sie symbolisch gemeint und stehen für andere Kräfte, Einflüsse oder Feinde Gottes? Ist das Gericht wörtlich zu verstehen? Das alles kann sehr bedeutungsvoll und wichtig für uns sein. Doch bevor wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, möchte ich eines grundsätzlich zeigen. Gott bestraft das Böse und belohnt das Gute. Wann das ist und wo und worin die Strafe und Belohnung bestehen, sind einmal andere Probleme. Für das Volk zu Joels Zeiten war die Erinnerung an diesen göttlichen Grundsatz wichtig. Das Böse wird bestraft werden. Israel war ja aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen. Nun war das Volk wieder dabei, die zerstörte Heimat aufzubauen. Die Menschen waren von den Entbehrungen und furchtbaren Erfahrungen der Vergangenheit gezeichnet. Sie waren mutlos angesichts der großen Aufgabe. Würden sie es schaffen, sich hier eine neue Existenz aufzubauen? Würde es ihnen eines Tages wieder gut gehen? Dazu kam die Bedrohung der Feinde ringsum, die es nicht dulden wollten, dass Israel wieder stark wird. Höchstwahrscheinlich haben Joel und seine Landsleute die Worte des Herrn zunächst einmal als eine Ermutigung für ihre Situation verstanden. Das Böse wird nicht triumphieren. Die Bemühungen um das Gute werden nicht unbelohnt bleiben. Das war eine starke Motivation, mit dem Tempelbau weiterzumachen. Das Böse wird nicht siegen. Diese Wahrheit galt damals und sie gilt auch heute für uns und besonders auch für die Zeit nach dem Weltuntergang. Das Böse wird bestraft und das Gute belohnt. Damit sollen wir rechnen. Daraufhin sollen wir unser Leben ausrichten. Ich bin manchmal selbst ganz betroffen und ratlos, wenn ich die Propheten lese. Die Botschaften können einen schon verunsichern und ängstlich machen, aber sie können uns andererseits auch ermutigen und trösten. Unser Gott, dem wir vertrauen, regiert die Welt. Er beschützt und segnet seine Kinder. Bei ihm sind wir sicher. Er vergibt Schuld und erlöst den Verdammten. Aber Gott bestraft auch das Böse und belohnt das Gute. Seine Gerechtigkeit und sein Handeln ist für uns nicht immer verständlich. Aber es ist ein Segen, dass unser Gott zu Gericht sitzen wird und nicht ein mit Sünden und Grenzen behafteter Mensch. Wir beten noch. Herr, beim Lesen deines Wortes wird uns immer wieder deutlich, dass auch wir Sünder sind, die Gericht und Strafe verdient haben. Wir sehen auch, dass du alle Menschen zur Rechenschaft ziehen und Gericht halten wirst. Da macht es uns so dankbar, dass Jesus kam, um unsere Sünde und die Strafe auf sich zu nehmen und uns zu erretten. Wir wollen dir glauben und vertrauen und uns durch dein Wort ermutigen lassen. Amen.